TLDR. Ich finde Regeln eigentlich okay, müsste aber deshalb zumindest wissen, wo ich sie finden kann. Die machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Wer macht eigentlich die Regeln des Europäischen Parlaments? Es macht sie sich selbst. Das ist vergleichbar mit der FIFA oder der katholischen Kirche, zwei Institutionen, mit denen man nicht gern allzu viele Gemeinsamkeiten haben möchte. Wer sich selbst die Regeln macht, kann nicht von außen kontrolliert werden. Und selbst von innen ist es meist schwer mitzubekommen, da nicht alle an der Regelaufstellung beteiligt sind. Die Durchführungsbestimmungen des Abgeordnetenstatuts, DBAS, wurden zum Beispiel am 1. Juli, am letzten Tag der vorigen Legislaturperiode, was ist da eigentlich passiert? Und am 16. Dezember 2019, 16. Dezember 2020, 13. Dezember 2021 sowie 6. Juni, 17. Oktober und 12. Dezember 2022 aktualisiert. 7-mal in 3,5 Jahren. Was soll der Scheiß? Gut möglich, dass es danach noch häufiger geändert wurde, aber danach hatte ich keine Lust mehr nachzugucken. Mich regt es so auf, dass es keinen Verlass gibt. Dass ich mich an nichts halten kann. Dass ich immer Gefahr laufe, etwas falsch zu machen, weil ich es nicht besser weiß. Es wird nicht begründet anhand von Recht, sondern immer Larifari, ist halt so. Warum muss ich Belege aufbewahren, aber es darf sie niemand angucken? Warum kann ich für 0 Euro nach Berlin und zurückfahren, bekomme aber 529 Euro, wenn ich das einreiche? Warum ist die eine Korruption erlaubt, die andere aber nicht? Warum darf ich Geschenke für 149 Euro annehmen, für 151 Euro aber nicht? Warum darf ich nach dem Mandat erstmal ein halbes Jahr nicht lobbyieren, während meines Mandats aber schon? Die ständige Konfrontation mit diesen Unsinnigkeiten macht mich mürbe. Ich möchte meine BesucherInnengruppe auf die Tribüne des Plenarsaals begleiten. Der EU-Angestellte, der dort Aufsicht hat, sagt mir vor dem Betreten der Tribüne, ich solle die Kapuze abziehen, es sei nicht erlaubt, eine zu tragen. Ich frage ihn, wo steht das? Das ist einfach eine Sache des Respekts gegenüber ihren KollegInnen. Ich zeige auf mein Bild auf meinem Abgeordnetenausweis. Ich wurde aber hier so reingewählt. Er bleibt dabei. Nö, dann bleibe ich draußen, antworte ich und bleibe stehen. Das ist ihm wohl zu heikel. Er sagt, ich solle der Gruppe folgen. Also gehe ich mit Kapuze auf die Tribüne. Meine Mitarbeiterin spricht eine andere Zuständige für die Tribüne an. Sie fragt explizit, wo die Regeln seien, dass keine Kopfbedeckungen getragen werden dürften. Vor der Tribüne liegt ein 4-seitiges Infoblatt. Gemeinsam suchen sie nach einer Regel, dass Kopfbedeckungen abzunehmen seien. Sie finden keine. Die Angestellte des Parlaments wundert sich und betont, sie sei sich sicher, dass es dort stehen müsse. Es müsse irgendwo stehen. Auf der Tür zur Tribüne befindet sich ein runder Aufkleber mit roter Umrandung, in der Mitte ein schwarzer Hut, der durchgestrichen ist. Das ist zwar ein Zeichen, aber sicher keine Regel. Es ist innerhalb des Europäischen Parlaments wahnsinnig schwer, die Regeln zu finden, sie richtig zu verstehen und auch anzuwenden. Ein Abgeordnetenkollege, der selbst ausgebildeter Jurist ist, sagt mir, dass er die Regeln schlicht nicht verstehen würde und auch nicht wisse, wo er sie einsehen könne. Es gibt einige JuristInnen unter den Abgeordneten, aber auch von außerhalb. Von allen bekomme ich die Aussage, dass Dinge uneindeutig seien. Ich glaube, nach und nach verstehe ich die Logik des Parlaments. Sie ist einfach nur Bullshit. Ich muss also gar nichts verstehen. Außerdem muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, dass all diese Regeln fair sind. Wenn Abgeordnete eine Dienstreise von weniger als 800 Kilometern von Brüssel aus oder wieder nach Brüssel hin unternehmen, müssen sie keine Belege einreichen. Sie müssen nicht nachweisen, dass sie diese Reise unternommen haben. Sind es 801 Kilometer, verlangt das Parlament für die Dienstreisekostenerstattung Tank- und Mautquittungen. Dass die Strecke von Brüssel nach Berlin knapp unter 800 Kilometer fällt, ist bestimmt reiner Zufall. Ich glaube, ein Problem, weswegen solche Ungerechtigkeiten bestehen bleiben, ist, dass es in einer Verwaltung keine Belohnung für Veränderung gibt. Die Verwaltung ist zum Verwalten da. Wenn sie zum Verändern da wäre, hieße sie Veränderung. Mal darüber nachgedacht? Ist mir neulich mal aufgefallen. Einmal bin ich für die Unterschrift zum Tagegeld im MEPs-Portal, dem Ort, an dem uns generell mit allem weitergeholfen werden soll, als eine Assistentin hereinkommt mit einem Geschenk für ihren Abgeordneten und die Mitarbeitenden fragt, was sie nun tun solle. Der EU-Beamte lacht. Wir haben auch keine Möglichkeit, das richtig einzuschätzen, und winkt ab. Die Assistentin verlässt die Abteilung mit dem Geschenk. Es ist ihr Problem und ihre Verantwortung einzuschätzen, was mit dem Präsent nun geschehen soll. Niemand kann irgendwas einschätzen. Es zeigt den ganzen Schwachsinn der Regelung. Und ganz ehrlich, alle Regeln sind irgendwie Bockmist. Ich darf keine Geschenke annehmen, aber als JuristIn Geld von Dritten? Die Ausnahmen ergeben keinen Sinn. Und wenn ich mir aus Jux und Dollerei bei einem Lobby-Event Essen und Getränke für mehr als 150 Euro reinpfeife, dann muss das auch nirgendwo stehen. Warum? Wollte man es korrekt machen, müsste man einfach alles dokumentieren. Dann könnten auch andere sehen, wie gut man im Schätzen ist. Haha. Oder man übergäbe es am Ende einem Ethikgremium, das dann in einer geheimen Sitzung Entscheidungen trifft. Zumindest, wenn man die aktuelle Logik des Parlaments simulieren will. Es gibt so viele Beispiele, anhand derer ich verdeutlichen kann, warum ich so verwirrt bin. Hier ein weiteres. Wenn ich eine Mitarbeiterin einstelle, kann ich der Person einfach eine der 19 vorhandenen Gehaltsstufen zuweisen. Möchte ich diese Gehaltsstufe im Laufe der Anstellung verändern, muss ich eine Begründung schreiben. Diese muss hinreichend sein. Sie, er macht einen guten Job, reicht also nicht aus. Es muss erklärt werden, ob die, der MitarbeiterIn nun mehr Verantwortung übernimmt, neue Aufgaben bekommt, sich fortgebildet hat oder sonst was. Erst kommt die Willkür, dann die Bürokratie. Ich glaube, es ist keine gute Idee, gar nichts zu kontrollieren. Es ist die Möglichkeit, in jeder Hinsicht zu betrügen, sich Gelder in die eigene Tasche zu wirtschaften, versteckte Parteienfinanzierung zu tätigen. Großzügige Budgets sind ja okay, aber warum sollte die Kontrolle komplett fehlen? Warum sollte es finanziell belohnt werden, wenn man wenig macht? Sie sollten einen klaren Bezug zum Mandat haben. Mit der Zeit unterscheide ich zwischen sichtbaren und unsichtbaren Regeln, nach denen Politik funktioniert. Es gibt das, was aufgeschrieben wurde, und das, was umgesetzt wird. Es gibt die formellen Wege, das sind die, die man nachlesen kann, und es gibt die informellen Wege, die findet man unfreiwillig selbst heraus. Für mich ist es insbesondere deshalb so problematisch, weil ich auf die Verwaltung angewiesen bin. Ich will mit ihr zusammenarbeiten, empfinde sie in meiner Zeit im Amt aber zunehmend als Gegnerin. Selbst wenn ich mich an alle Regeln halte, unterlaufen Fehler. Einfach, weil nicht alle Regeln einsehbar sind. Nach Regeln, von denen ich nicht weiß, dass sie existieren, kann ich nicht fragen. Ich bekomme Rückmeldungen, wenn ich etwas falsch gemacht habe, vorab aber keine ausreichenden Hilfestellungen. Ich glaube mittlerweile, dass die Menschen, die die Regeln auslegen, mächtiger sind als Menschen, die die Regeln machen. Weil sie mehr sind, weil sie niemand richtig kontrolliert, weil sie ein Eigenleben haben. Die Exekutive wird von der Legislative unzureichend korrigiert.